Jo, schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass wir heute Gottesdienst feiern unter leicht erschwerten Bedingungen, aber eigentlich haben wir es richtig gut. Wir haben frische Luft, wir haben Feuchtigkeit, keiner muss verdursten. Ja, heute geht es um den Stuhl hier. Der Maris hat schon gesagt, es geht heute um die Frage des Fundaments, geht um die Frage der Errettung und die Frage, wie komme ich eigentlich auf diesen Stuhl? Habe ich einen Platz bei Gott? Habe ich diesen Platz sicher? Den Platz zum einen auf irgendwann in der himmlischen Gala, die irgendwann stattfinden wird, aber auch den Platz hier und jetzt und heute in diesem Leben. Habe ich einen Platz bei Gott? Reserviert Gott diesen Platz für mich, einen Platz, wo mein Name draufsteht? Und ich habe das einfach mal gedacht, ich mache das mal praktisch und schreibe mal wirklich meinen Namen hier drauf, mein Namensschild. Also das hier. So, mein Platz bei Gott. Habe ich den? Sicher, safe. Kann ich den verlieren? Wie ist es mit diesem Platz bei Gott? Und viele Menschen fragen sich das grundsätzlich. Habe ich einen Platz überhaupt in dieser Welt, in dieser Schöpfung Gottes? Habe ich da einen Platz? Bin ich wichtig? Bin ich bedeutsam? Wer reserviert mir diesen Platz? Oder muss ich mir den selber erkämpfen? Also ganz spannende Fragen und ich möchte euch den Text vorlesen. Der steht in Römer 3, Abvers 21 und das ist schon ja so ein Grundlagentext. So ja, es geht heute um die Basics, aber die Basics finde ich immer das Allerschönste und Beste. Doch das ist nicht das letzte Wort unseres Gottes. Wir alle dürfen in einer Zeit leben, in der uns Gott ganz neu einen Weg eröffnet hat, auf dem wir auch ohne das Gesetz bei ihm Anerkennung finden können. Das Gesetz selbst und die Propheten haben schon darauf hingewiesen. Gott möchte uns annehmen und das nur aufgrund des Vertrauens, das wir auf Jesus Christus setzen. Denn alle, Juden wie Nichtjuden, stehen vor Gott als Sünder und in unserem Leben findet sich nichts von der Herrlichkeit Gottes. Doch wir alle werden, ohne dass wir es verdient hätten, allein durch die liebevolle Zuwendung Gottes gerecht gesprochen. Das ist die Erlösung, die Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn ihn hat er das treffen lassen, was wir eigentlich verdient hätten, die Strafe für unsere Schuld. Nur weil Jesus für uns sein Blut vergossen hat, konnte Gott unsere Schuld ungestraft lassen. Darin zeigt sich seine göttliche Gerechtigkeit, aber auch seine Heiligkeit. Welches Erbarmen, welche Geduld zeigen sich darin, dass Gott den freispricht, der von ganzem Herzen sein Vertrauen auf Jesus setzt und aus ihm lebt. Mal so weit, Römer 3, ab Vers 21. Ich habe gelesen aus Willkommen daheim, das ist keine Übersetzung, es ist eine Übertragung. Ich habe gedacht, ich mache es ja heute wegen einfacher. Ihr kennt vielleicht Römerbrief lesen nach Luther-Übersetzung, das ist manchmal holprig, aber das ist, denke ich, ganz, ganz gut verständlich. Ja, der Römerbrief überhaupt ist so entstanden, dass Paulus dann einen Brief schreibt an eine Gemeinde, die besteht aus Judenchristen und Heidenchristen, also Christen aus den Nationen. Und da gab es manche Spannungen oder Herausforderungen, weil ja, die Judenchristen, die hatten eine wichtige große Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Nämlich, wir sind doch die Juden. Gott hat uns doch erwählt, wir sind doch das Volk Gottes. Wir haben doch das Gesetz, die Tora. Wir gehören doch zu Abraham. Wir sind seine Kinder. Ist Gott noch treu? Sind wir noch Gottes erwähltes Volk? Oder hat Jesus die Tora auf den Mond geschossen, weil er sagt, jetzt gibt es ein neues Gesetz, jetzt gibt es die Christen, jetzt seid ihr Juden eigentlich aufgelöst, das brauchen wir nicht mehr, das erwählte Bundesvolk. Sind wir noch Gottes Volk? Ist die Tora, das Gesetz für uns noch verbindlich und wichtig? Da war eine große Angst dahinter, dass Gott ihnen so die Verheißung entzogen hat. Und auf der anderen Seite waren die Heidenchristen, die sich natürlich fragen, sind wir überhaupt Christen? Dürfen wir dazugehören zu den Juden? Sind wir Teil davon? Hat Gott uns auch erwählt? Auf welcher Grundlage? Und müssen wir als Heidenchristen erst jüdisch werden, die jüdischen Gesetze und Gebote einhalten, bevor wir dann irgendwie Christen sein können und von Gott angenommen werden? Und das sind alles, na, ja, so schnell kann es gehen, gell? Das ist ein minderwertiger Tesafilm. der keine Erlösung verspricht. So. Ja, das waren die Fragen. Letztendlich über dem Römerbrief steht die große Frage, ist Gott gerecht? Wer wird errettet und warum? Und vielleicht habt ihr auch so Gerechtigkeitsfragen. Ist Gott gerecht, wenn die einen werden irgendwie erlöst und die kennen irgendwie die Bibel und denen wird erzählt von Jesus, andere haben vielleicht nie die Chance oder manche kommen aus einfachen oder schönen Familienverhältnissen, christliches Elternhaus, andere haben richtigen Mist erlebt in ihrer Kindheit. Ist Gott gerecht? Auf diese Fragen antwortet Paulus im Römerbrief. Und es ist nicht leicht zu verstehen oder sich so durch die Sprache durchzukämpfen, aber wer sich die Mühe macht, der findet tatsächlich Antworten. Der Römerbrief hat echt starke Antworten auf knifflige, schwierige Fragen. Paulus sagt, ja, Gott ist gerecht. Und er fängt in seiner Argumentation an bei diesem Stuhl. Und er sagt, niemand, keiner von euch hat das Recht, auf diesem Stuhl zu sitzen. Niemand. Keiner könnte es sich irgendwie verdienen mit irgendeiner Leistung. Keiner hat die Anerkennung bei Gott, die er eigentlich haben müsste. Es ist erstmal knallhart. Paulus sagt, es gibt einfach keinen Unterschied. Und die Juden sagen, ja, aber wir sind doch Gottes erwähltes Volk. Wir haben doch, der Platz ist doch reserviert. Wir sind Abrahams Kinder. Und da fragt Paulus, habt ihr Juden einen Vorteil bei Gott? Habt ihr irgendeinen Vorteil? Und Paulus sagt, ja, ihr habt einen Vorteil. Ihr habt das Gesetz. Ihr habt das Buch. Das habt ihr. Das ist euer großes Plus. Ihr kennt die Gebote, ihr kennt die Bundesverheißungen. Ihr wisst, wie Gott ist, ihr könnt es hier drin nachlesen. Das ist euer Vorteil. Aber sonst, sagt Paulus, habt ihr keinen Vorteil. Weil das Buch zu haben, rettet euch noch nicht. Sondern wer das tut, was da drin steht. Das Buch in der Hand zu halten, kann sogar problematisch sein. Weil du hast das Buch und dann, wenn du drin lesen würdest, würdest du merken, oh, das, was ich tue oder wie ich bin, das reicht da hinten und vorne nicht aus. Wer das Gesetz hat, steht unter dem Urteil des Gesetzes. Das ist das Problem der Juden. Also ja, sie haben einen riesen Vorteil. Paulus sagt, ihr seid klasse, ihr seid Gottes Bundesvolk, ihr habt von Gott die Verheißungen, die Versprechen bekommen, aber das alleine gibt euch noch keinen Platz hier bei Gott. Und das ist letztendlich eine verheerende Situation. Denn egal, was wir tun, so sagt es Paulus, und so sehr wir uns auch bemühen und anstrengen, diesen Platz zu erreichen, desto mehr schrabbeln wir dran vorbei. Beispiel, die Juden, die versucht haben, das Gesetz zu halten. Und sie haben gedacht, je besser wir es einhalten, desto klarer steuern wir auf den Stuhl zu. Das Problem war nur, sie haben sich verzettelt in ihren Geboten und sind genau an dem Stuhl vorbeigelaufen, weil ihr Herz überhaupt nicht bei dem war, was da drin steht. Eigentlich sind sie genau dran vorbei. Das wäre wie, wenn wir sagen, ich stehe heute Morgen auf und heute bin ich wie Jesus. Heute bin ich Jesus gleich. Ja? Ich bin heute Jesus oder wie Jesus. Und dann laufe ich auf die Arbeit und ich will ja sein wie er und genauso in dem gleichen, mit der gleichen Liebe und Barmherzigkeit. Ja? Und dann geht ihr morgens ins Büro und sagt, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Und alle eure Kollegen werden sich denken, jetzt hat er komplett den Verstand verloren. Und nur weil wir so tun, als wären wir Jesus oder einen auf Jesus machen, heißt es nicht, dass wir diesen Stuhl erreichen. Sondern wir werden genau dran vorbeischrabbeln. Je mehr wir uns anstrengen, desto weniger können wir das schaffen. Das ist das Verheerende, das große Problem, das Paulus hier nennt. Und es gilt für uns Christen genauso, sagt er, wie für Juden. Wir haben auch das Buch. Wir kennen die Geschichten mit Jesus und wir kennen aus Alte Testament die Tora, das Gesetz, aber das ist es noch nicht. Also nur das zu kennen, heißt noch gar nichts. Und je mehr, sagt Paulus, wir auf andere mit dem Finger zeigen und sagen, schau mal, wie die das leben, guck mal, was der gemacht hat. Wir verurteilen uns automatisch selber, also der berühmte Finger, der wieder auf mich zurückzeigt. Weil mit den Maßstäben, mit denen ich andere beurteile, werde ich dann wieder auch selber beurteilt. Also das haut nicht hin. Wir können nicht so gut sein oder so viel Anerkennung bei Gott kriegen, dass wir auf diesen Stuhl kommen. Und jetzt könnte man ja sagen, ist es nicht ein Problem, das Gott hat? weil Gott so pedantisch ist und so kritisch. Ich meine, ich bin ja ein liebenswerter Mensch. Man könnte mich ja auch annehmen, wie ich bin, mit allen Fehlern und Schwächen. Es ist nicht im Christsein, es wird immer so ein moralisches Ding aufgebaut. Und der Paulus sagt ganz klar, wir dürfen nicht unterschätzen unsere Schuld. Unser Problem, dass wir vielleicht für Gott leben wollen, aber es letztendlich überhaupt nicht machen. Wir letztendlich für uns leben, wir völlig dran vorbeischießen an dem, was Gott sich gedacht hat. Wir nicht fähig sind, in einer Beziehung zu Gott zu stehen, sondern wir davonlaufen vor ihm. Und Paulus, er beschreibt es in Römer 3 ganz gut. Er zitiert aus dem Alten Testament, das sind ziemlich harte Verse. Aber letztendlich, wenn du ehrlich bist, kannst du dich in jedem dieser Sätze wiederfinden und sagst, ja, so ein bisschen, das stimmt schon. Es gibt nicht einen, der von sich aus vor Gott bestehen könnte. Nicht einen. Keiner ist einsichtig. Keiner sucht wirklich von ganzem Herzen nach Gott. Oder hast du heute schon von ganzem Herzen nach Gott gesucht? Alle sind von den Wegen Gottes abgewichen. Keiner bemüht sich um ein lauteres, redliches Leben. Naja, bemühen. Nicht ein einziger. Aus unserem Mund kommt nichts Gutes, nichts, das lebendig macht, sondern im Gegenteil viel Böses. Wie Gift wirken unsere Lügen und nur allzu schnell sind wir bereit, unseren Ärger und unsere Verbitterung an anderen auszulassen. Wie schnell sind wir bereit, unser vermeintliches Recht, wenn nötig, mit Gewalt einzufordern, auch wenn wir dabei über Leichen gehen müssen. Dabei interessiert es uns nicht, dass Gott vielleicht einen ganz anderen, von seinem Frieden erfüllten Weg für uns vorgesehen hätte. Uns kümmert einfach nicht, was ihm wichtig ist. Oder uns kümmert es zu wenig, was ihm wichtig ist. Und letztendlich, Paulus zitiert Psalm 51, da geht es um den David. David hat diesen Bußpsalm. Und ich finde, die Situation vom David beschreibt es ganz gut, die Situation, in der wir uns als Menschen befinden. Und zwar begeht David diesen Fehler des Ehebruchs. Also es ist eine Frau und er findet die Ratten scharf und dann holt er sie irgendwie und dann schlafen die miteinander. Und danach ist die schwanger und um das Ganze zu vertuschen, muss noch ein Mord passieren und so weiter. Also irgendwie fürchterlich. Die ganze Situation ist richtig bescheuert. Und der David schafft es ganz gut, das so weit zu verdrängen, dass er selber vor sich noch irgendwie ein reines, ein gutes Gewissen hat. Bis der Prophet Nathan zu ihm kommt und der Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Und die Geschichte, ganz kurz erzählt ist, da ist ein reicher Mann, der hat einen riesigen Bauernhof mit ganz vielen Tieren und mega reich. Und neben dem wohnt ein ganz armer Mensch. Der hat fast nichts, der hat nur ein Schäfchen. Und das hat er ganz liebevoll aufgezogen und richtig gut genährt. Alles, was er hat, das investiert er in diese Liebe, in sein Schäfchen rein. Und der reiche Mann, der kriegt eines Tages Besuch und denkt sich, puh, jetzt müsste ich eins meiner Schafe schlachten. Aber der arme Mann, der hat so ein tolles Schäfchen. Und dann überlegt er sich irgendwas, ja, der schuldet mir ja eh noch was. Irgendwie so eine Pacht oder irgendwas. Der ist ja da über meinen Weg gelaufen, immer wieder. Dann kann er mir jetzt mal ein bisschen was geben. Und dann holt er sich von dem armen Mann das eine Schäfchen, das dem so am Herzen liegt. Schlachtet es. Der David, als er das hört, der ist so innerlich aufgewühlt und der könnte fast schreien vor, weil da so eine Ungerechtigkeit passiert. Und als der da so bebt, ihr müsst euch richtig vorstellen, der David, der bebt innerlich, da sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Ihr könnt euch das vorstellen, wie es dem David auf einmal, den trifft es wie ein Blitz. Und dem wird's schwindelig und sonst was. Du bist der Mann, der von Gerechtigkeit redet. Aber letztendlich schau doch mal deinen Alltag an. Oder schau doch mal das an, wo du versagt hast. Also dieser Stuhl, boah, vor Gott, ganz schwer zu erreichen. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine Essenseinladung machst, ob du jetzt jeden einladen würdest. Auch wenn du weißt, da ist jemand, der meint's gar nicht gut mit dir. Der redet hinter deinem Rücken ständig schlecht. Ob du sagst, ja, den lade ich mal ein zum Essen zu mir. Wen lädt Gott ein an seinen Tisch? Er lädt den ein, der ihn liebt. Der nach seinen Maßstäben lebt. Der Gott akzeptiert, der Gott die Ehre gibt. Und da sagt Paulus, es ist keiner, auch nicht einer, auch nicht der Frömmste unter euch Juden oder unter euch Christen, der diesen Stuhl sich aus irgendeinem Grund verdienen könnte. Es geht nicht. Und dann kommt das Wunder. Das Wunder ist ganz einfach dieses, dass Gott diesen Stuhl nicht frei haben will, sondern dass Gott Menschen geschaffen hat und diese Menschen immer noch liebt. Und er will gern meinen Namen da drauf stehen haben, obwohl der Tesa nicht hält. Er will mich da sitzen haben. Er sucht mich und er will mich finden. Und er möchte gern, dass ich nah bei ihm sein darf. Und bei dieser Feier, bei dieser letzten Gala soll ich einen Platz haben. Auch schon hier in diesem Leben will Gott, dass ich einen Platz bei ihm in seiner Gegenwart einnehme. Jeden Tag kann ich einen Platz in seiner Gegenwart einnehmen. Und das passiert ganz einfach. Was heißt einfach? Das passiert am Kreuz, wo sich Jesus hat festnageln lassen, dafür, dass ich diesen Platz bekomme. Eigentlich steht auf diesem Platz gar nicht mein Name, weil ich hätte es ja eh nicht verdient. Sondern steht sein Name. Und Jesus schreibt aber klein drunter meinen Namen. Müsst euch jetzt natürlich euer Namen vorstellen. Der ist für mich reserviert und diesen Platz, den habe ich safe bei Gott. Und einfach nur, weil Jesus den reserviert hat. Meine Heilsgewissheit, wie es so schön heißt, die Gewissheit, dass ich diesen Platz bei Gott habe, habe ich nicht aufgrund meiner Anstrengung oder meines Glaubens oder warum auch immer, sondern die liegt am Kreuz. Meine ganze Heilsgewissheit hängt am Kreuz. Deswegen habe ich Heilsgewissheit. Deswegen weiß ich, mir kann diesen Platz bei Gott niemand wegnehmen, weil ich weiß, dass ich selber für mich nicht garantieren kann, ob ich morgen noch feste glaube oder nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich heute überhaupt feste glaube. Aber weil dieser Name da steht, deswegen habe ich einen Platz bei Gott. Und den habe ich safe. Den hast du heute, den habe ich heute. Und den haben wir schon jetzt und hier in diesem Leben. Einen Platz zu haben in Gottes Welt, in dieser Schöpfung, einen Platz zu haben. Und ihr kennt es vielleicht auch, man kommt wohin und man denkt sich, bin ich hier richtig, gehöre ich hier mit dazu. Diesen Platz bei Gott und in dieser Welt habe ich. Ich war am Montag, war ich mal im Wald, 3 Stunden, und ich liebe den Wald. Einfach alleine mit Gott im Wald. Und es war so schön zu merken, da ist ein Platz für mich. Gott hat mich da schon erwartet. Er hat zu mir geredet und hat auch in meine Schmerzen, in meine Fragen reingesprochen. Ich habe in dieser Schöpfung, ich bin umgeben von einer wundervollen Welt. Ich habe einen Platz bei Gott. Das ist wunderschön. Das zu wissen und das auch bewusst einzunehmen. Und wenn ich merke, dass ich mich selber verdamme oder verurteile, dann mich hinzustellen und zu sagen, Jesus, dir vertraue ich. Dein Tod am Kreuz ist genug, dass ich diesen Platz heute einnehmen kann. Meine Eintrittskarte, die habe ich nicht in der Hand, so zu dieser Gala oder auf diesem Platz. Da gibt es keine feste Eintrittskarte, die mir keiner wegnehmen kann. Meine Eintrittskarte, die hängt hier. Die hängt hier. Das Einzige, was ich machen kann, ist darauf zu vertrauen, auf diesem Jesus zuzugehen und zu sagen, ich vertraue dir, auch heute wieder vertraue ich dir. Ich glaube, dass du diesen Platz für mich freigemacht hast, reserviert hast. Das ist meine Aufgabe, dieses Vertrauen an Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus unser Leben prägt, unseren Alltag prägt. Weil wir nicht irgendwelchen Gesetzen hinterherjagen oder irgendwelchen Geboten oder irgendwie so christlich zu sein, möglichst wie Jesus zu werden. Das haut doch alles nicht hin. Sondern diesen lebendigen Jesus, dem zu begegnen. Möglichkeiten zu finden, wo ich ihm nahe sein kann. Wo ich ihm auch alles sagen kann. Auch wo es bei mir im Leben nicht gut läuft. Und wo ich hin und vorne nicht ausreiche. Das ist okay. Ich habe die Woche im Hauskreis in Wasser-Berndorf, wir treffen uns immer online natürlich, da haben wir die Geschichte aus Markus 14 gelesen. Die hat mich wieder total umgehauen. Markus 14, da geht es darum, dass eine Frau zu einem Abendessen plötzlich reinplatzt. Und sie hat so eine Flasche sündhaft teures Salböl dabei. Und dann köpft sie die Flasche, gießt es aus und salbt Jesus den Kopf. Also kippt es komplett über den Kopf. Das ist ein Vermögen, was sie da auskippt. Das sind Tausende, Zehntausende, zigtausende Euro, die sie einfach, um Jesus zu salben, um ihm zu sagen, du bist mein König, du bist mein Herr und dich liebe ich. Und was mich fasziniert hat, war, dass sie den Weg der Leidenschaft geht, den Weg der Liebe geht, dass sie nicht nach den Sachfragen fragt. Also es waren Leute draußen rumgesessen, die Jünger, der Simon, der Aussätzige, der hat ja hier dieses Essen gemacht, der ist von Jesus geheilt worden, der hat ja auch ein ganz dankbares Herz Jesus gegenüber, deswegen lädt er ihn zum Essen ein. Aber diese Frau, die hat alles getoppt. Die macht was, was völlig irrational und völlig unsinnig ist. Und dann gibt es noch ein paar, die sagen, das ist ja totale Verschwendung. Die Frau, die hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Ja, die muss man aufhalten, die muss man festbinden, die ist irgendwie von Sinnen. Ist doch die Hella von Sinnen, die ist komplett. Und die Frau macht das einfach, sie geht einen Weg, der völlig irrational ist. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich gemerkt habe, in der Geschichte stehe ich... Oh. Das hat wehgetan. Weil ich gemerkt habe, in der Geschichte nehme ich den Platz ein von den Leuten, die sagen, Moment, es gibt ja eine Sachlage, wir müssen die Sachfragen bearbeiten. Wie viel Geld ist da jetzt verloren gegangen? Was tut die Frau da überhaupt? Was hat die überhaupt verloren in unserem Männerkreis? Es gibt verschiedene Sachfragen, die können wir mal fröhlich erörtern. Die Frau interessiert es nicht. Sachfragen egal, sondern Leidenschaft. Sie liebt Jesus einfach aus ganzem vollem Herzen. Und was ich mir mitgenommen habe aus diesem Hauskreis, ist einfach diese kurze Formulierung, sie liebt ihn aus tiefstem Herzen. Und wir brauchen Jesus in unserem Leben. Wir brauchen ihn aus tiefstem Herzen, dass wir ihn lieben. Weil er der Weg ist zu diesem Stuhl, den er für uns reserviert hat. Weil er uns in die Nähe Gottes bringt, weil er uns diesen Platz reserviert hat. Und wenn wir mit dem lebendigen Jesus leben, dann können wir diesen Platz einnehmen im Leben. Dann leben wir nicht in den Lügen und sagen, naja, ob ich heute überhaupt bei Gott, ob er mich überhaupt liebt und ob ich überhaupt gut genug bin. Das ist alles Käse. Weil Jesus nichts lieber will, als ich, dass ich sage, ich vertraue dir. Und dass ich dann Platz nehme auf dem Stuhl, den er für mich hier reserviert hat. Ich habe die Woche ein Zitat gelesen und das möchte ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Das steht in dem Buch von Michael Frost und Alan Hirsch, Der wilde Messias. Einer der dringlichsten Gründe, warum wir uns neu um Jesus herum gruppieren müssen oder um es anders zu formulieren, ihn immer wieder neu in unserem Alltag suchen müssen, den lebendigen Jesus, liegt darin, dass unsere Fantasie von der vorherrschenden Macht unserer Kultur, sei sie wirtschaftlich, politisch, religiös oder ideologisch, so leicht gefangen zu nehmen ist. Zu Deutsch, weil wir so schnell von den Sachfragen uns beschäftigen lassen. Und wir leben in einer sehr konsumorientierten Welt. Es geht viel ums Geld, es geht viel um Rationalität und all das. Aber unsere Fantasie ist oft gefangen genommen von dem Rationalen, von diesen Sachfragen. Und wir sind gar nicht mehr offen, dass unsere Fantasie sich orientiert an dem lebendigen Jesus, der uns manchmal ganz neue Wege führen würde, der uns ganz andere Dinge zeigen würde, wo wir manche Sachlagen theoretisch ganz anders beurteilen würden. Unsere Sicht von Jesus ist ohnehin schon gezähmt durch unsere Furcht vor Veränderungen. Unser scheinbares Wissen über ihn und unsere spirituelle Trägheit, all das zusammengenommen, hält uns effektiv davon ab, Jesus als lebendigen Herrn anzuerkennen. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass unsere Fantasie auf diesen Jesus schaut. Dass wir Zeiten haben im Leben, Momente, wo wir rauskommen aus dem Alltag, aus den Prägungen, aus unseren Ängsten, aus dem, was uns so den Weg weist. Auch unsere Denke über Gott, wo wir eigentlich schon wissen, was er vielleicht von uns erwartet und wie und was. Und Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm vertrauen. dass wir lebendig sind vor ihm, dass wir toben und tanzen. Gott hat so viel Raum vor sich für uns. Es ist nicht nur so, dass ich auf diesem Stuhl sitzen muss, sondern ich kann auch tanzen bei Gott und ich kann ihn loben und ich kann springen. Und Gott will aber, dass wir diesen Platz einnehmen. Dafür ist Jesus gestorben, dass wir den Platz vor Gott einnehmen, den er für uns frei gemacht hat. Ja, ich spreche ein Gebet. Ah, Jesus, du bist ein wilder Messias. Du hast damals alle überrascht. Durch deine Art, durch deine Liebe zu Menschen, durch die Wege, die du gegangen bist und durch die vielen Wege, die man erwartet hätte von einem frommen Menschen und die du nicht gegangen bist. Und ich wünsche mir so, dass meine Fantasie mehr geprägt ist von dir als von der Gesellschaft und dem, was so um mich herum, was von mir erwartet wird. Herr, ich will leben mit dem Platz vor dir, vor dem Vater. Ich will leben in der Nähe zu dem Gott, der mich über alles liebt, der mich erlöst und befreit. Und ich danke dir für diese Basics des Glaubens, die wir heute gehört haben. Weil nur die Basics können uns in die Freiheit führen. Dein Tod am Kreuz, dass du dich hast festnageln lassen, damit mein Name auf diesem Stuhl steht. Amen.